Bevor es losgeht, ein bisschen Werbung in eigener Sache. Wenn du auch Lust hast, dich einfach mal über OKR auszutauschen mit Menschen, die auch schon Entscheidungen in ihrem Framework getroffen haben oder mit Teams arbeiten und sie coachen, dann komm in unser neues OKR Advanced Program. Das ist ein 9-monatiges Programm, in dem wirklich Menschen, die genauso viel mit OKR zu tun haben wie Hanna, ich und du vielleicht, sich austauschen, Erfahrungswerte mitgeben und eben neue Dinge in ihrem Unternehmen probieren. Hast du Interesse, dann komm auf unsere Webseite helloagile.de unter dem Reiter Trainings und Ausbildungen. Da findest du das OKR Advanced Program. Herzlich willkommen zu Unboxing New Work, deinem Podcast für besseres Arbeiten. Mein Name ist Johanna und ich möchte gemeinsam mit meinen KollegInnen herausfinden, wie modernes Arbeiten Menschen erfüllt und Unternehmen erfolgreich macht. Bei Hello Agile begleiten wir Menschen und Organisationen auf ihrem Weg zu New Work und agilem Arbeiten. Heute bin ich, Johanna, eure Podcast-Hostess. Ich beschäftige mich vor allem mit der Frage, wie Strategieumsetzung in einem Unternehmen aussehen kann. Das Framework meiner Wahl ist hierbei ganz klar OKR, also Objectives und Key Results. Ich unterstütze Teams, Führungskräfte und gesamte Organisationen dabei, die Methodik zu verstehen, das Framework zu adaptieren und ihre Aufmerksamkeit auf die wirklich wichtigen Dinge zu lenken. Meine heutige Gesprächspartnerin als Gästin vorzustellen, ist fast schon irgendwie ein bisschen lächerlich, da sie diesen Podcast eigentlich besser kennt als ich. Ich spreche natürlich von meiner allerliebsten Kollegin Hanna Nagel.
Hi.
Und Hanna stellt sich im Podcast hier eigentlich folgendermaßen vor. Ich bin Agile und OKR Coach und das bedeutet, dass ich Unternehmen helfe, als Ganzes agil zu werden. Die Methode meiner Wahl ist dabei OKR, Objectives und Key Results, weil ich es großartig finde, Unternehmen mit einem an sich einfachen Tool weitreichend die Fähigkeiten zu geben, koordiniert und reaktionsschnell das Unternehmen voranzutreiben. Und ihr habt schon gemerkt, Hanna und ich sind irgendwie hier die OKR-Profis bei Hello Agile und uns verbindet diese tiefe Begeisterung für die dahinterstehende Arbeitsweise. Und genau diese Begeisterung hat uns schon das ein oder andere Mal dafür gesorgt, dass wir stundenlang zusammensaßen und uns über all das ausgetauscht haben, was in letzter Zeit bei unseren KundInnen irgendwie, was wir erlebt haben. Und wir haben wirklich viele Erkenntnisse aus unseren gemeinsamen Gesprächen gezogen und uns aber auch viel gegenseitig in Frage gestellt. Und immer fühlte sich irgendwie das Ende der Gespräche an, als wären wir ein Stück gewachsen und als hätten wir das Große und Ganze irgendwie ein Stück besser begriffen als vorher. Und aus den Gesprächen heraus ergab sich auch die Idee, euch mitzunehmen, also zu unseren kleinen persönlichen Podcast-Sessions rund ums Thema OKR, mit all seinen Mythen und Missverständnissen. Begebt euch also mit uns hinein in eine Folge, die eigentlich kein wirkliches Ziel hat und an deren Ende kein gemeinsames Statement stehen muss. Heute dürft ihr euch also einfach von unserem wundervollen Diskurs irgendwie ein bisschen inspirieren lassen. Und damit, ja, bin ich jetzt selbst gespannt, wie es ausgeht, weil Hanna sitzt mir halt gegenüber. Hallo Hanna.
Hallo Johanna.
Und bevor wir starten, auch hier die kleine Check-in-Frage, für die ich sehr lange gebraucht habe.
Mhm.
Und vielleicht versteht ihr nicht direkt, warum es diese Frage geworden ist. Aber die Frage, die ich dir stelle, warum hast du dich heute Morgen für diese Schuhe entschieden, die du heute anhast? No front, das soll keine Beleidigung sein.
Geil. Ehrlich gesagt, weil ich habe heute was relativ Helles in Summe an. Und ich fand meine schwarzen Stiefel zu dunkel im Kontrast. Also habe ich die hellsten Stiefel angezogen, die ich hatte.
Und warum Stiefel?
Weil es Winter ist.
Okay.
Und weil ich neulich, die Entscheidung getroffen, dass der Winter rum ist, nachdem ich in Zürich war und selbst da irgendwie Frühling war und kam am nächsten Tag mit Halbschuhen auf die, Sneakern, also mit niedrigen Schuhen auf die Arbeit, nur damit es dann 20 Zentimeter geschneit hat und ich mit komplett nassen, kalten Füßen ein weiteres Mal in Zürich stand. Und deswegen ziehe ich jetzt einfach so lange Stiefel an, bis es wirklich wie Ostern ist oder so.
Ja, und wenn du dich jetzt fragst, was hat dieses Check-in überhaupt mit der heutigen Folge zu tun? Ich finde es sehr, sehr spannend, wie vielschichtig manche Entscheidungen sind und dass es nicht den einen Grund gibt für etwas, sondern 3, 4 und vielleicht auch noch den 4.5. Und ja, damit herzlich willkommen zum Thema. Ihr durftet uns ein paar Fragen stellen. Und sowohl per Mail als auch im persönlichen Gespräch, wie auch auf LinkedIn, haben uns ein paar erreicht. Und wir haben uns ein paar Mal rausgepickt und starten nämlich direkt mit den Objectives. Das war nämlich die allererste Frage, die uns erreicht hat. Liebe Grüße an Larissa übrigens. Mit wie klingen eigentlich gute Objectives? Und es waren so mehrere Fragen, die in einer reingewurschtelt waren. Wir können, glaube ich, einfach so ein bisschen uns entlanghangeln. Mhm. Die erste Frage war, sind Objectives denn smart? Und ich wollte so ein bisschen einfach mit dir drüber, deswegen auch der Schuh-Check-In, welche Entscheidungen oder was entscheidet denn, was ein gutes Objective ist und was ein schlechtes ist? Also ist es eine smarte Weise, es zu formulieren, oder gibt es noch andere Einflussfaktoren?
Also meine erste Antwort wäre, nein, Objectives per se sind nicht smart. Dafür gibt es im Prinzip die Key Results, weil der ganze messbare Part eben über das zweite Werkzeug sozusagen abgedeckt ist. Natürlich haben sie trotzdem eine begrenzte Zeitdauer, für die sie gelten und so weiter. Und insofern haben sie schon, finde ich, Charakterzüge von smart. Das sind auch spezifisch. Mal ganz kurz, smart steht für ganz viele verschiedene Sachen. Ich sage immer spezifisch, messbar, ambitioniert, realistisch und timebound, also
terminierbar.
Terminiert, genau.
Und terminiert.
Richtig. Ja. Genau. Und insofern spezifisch sind sie auf jeden Fall. Ambitioniert sollen sie sein und realistisch. Auch im Sinne von, du musst halt dran glauben, dass es machbar ist. Und insofern greifen sie in meinen Augen schon ganz viele Sachen auf. Messbar sollen sie auf keinen, also das heißt auf keinen Fall sein, aber nicht in erster Linie.
Genau das ist, glaube ich, der Punkt, weil bei allen anderen Buchstaben sind wir, glaube ich, super, super auf einer Linie immer schon gewesen. Und was ist denn dieses messbar? Also einfach nur, um da nochmal so dran zu gehen, messbar, wie kann man denn bei einem Objective sonst irgendwie erkennen, dass es zu 100% erreicht ist oder wenn es nicht messbar ist, so per se?
Ich gehe momentan immer mit der Aussage rum, dass ich sage, kannst du dich gerade vor das versammelte Team, also vor die ganze Organisation stellen und sagen, dieser Satz ist 100% wahr? Mhm. Also kannst du dich da laut mit hinstellen und sagen, ja, das ist die aktuelle Situation, also das ist die echte Situation, die wir geschaffen haben, ja oder nein? Und da können Leute immer sagen, ja, 100% oder ja, in dem und dem, also in der und der Perspektive nicht, aber das ist auch nicht so dramatisch, weil. Und das ist genau die Aussage, um die es geht. Mhm. Und insofern, also es braucht keine Zahlenmessbarkeit, weil es geht gerade um den Diskurs. Der Grund, warum wir viel auf Zahlen gehen, im Unternehmenssteuerungsalltagskontext und so weiter, ist ja, dass wir irgendwie Zeit sparen wollen und keine Diskussion haben wollen. Genau das willst du aber bei OKR.
Und das finde ich so geil, also und auch so spannend, weil ich hatte im Training vor 2 Wochen oder sowas eine teilnehmende Person, ich weiß gar nicht, ob es ein Mann oder eine Frau war, und die Person meinte, naja, aber im Endeffekt ist es ja dann eine Beobachtung, die man tätigt. Mhm. Und das habe ich gemeint, ja. Und was ist daran so schlimm, eine Beobachtung zu tätigen? Weil es ist ja genau das, was du sagst.
Ja, genau.
Also, und für mich hängt das super viel auch mit dem Wissen zusammen über, sind wir gerade im komplexen Bereich? Mhm. Und so versuche ich das immer zu erklären, dass wenn ich einen Erfolg haben will im Komplexen, mein Erfolg ja teilweise noch gar nicht in Zahlen messbar ist, weil er wirkt sich noch gerade nicht auf meinen Unternehmenserfolg zum Beispiel aus. Mhm. Er wirkt sich vielleicht auch erst nachgelagert auf Kundenzufriedenheit oder sowas aus. Und dann zu sagen, naja, daran haben wir es gemessen, das ist ja, das Hebel ja komplett irgendwie zeitverzögert. Und dann zu erkennen, okay, wir müssen halt Beobachtungen an der Stelle gerade geben, die uns ja indizieren können, haben wir es geschafft oder nicht. Aber es ist eben keine messbare Zahl gerade drin, ne?
Ja.
Weil wir halt Qualitäten suchen und keine Quantitäten. Und eine Qualität lässt sich ja nicht messen. Also, wie misst du Zufriedenheit?
Ja, genau. Du kannst natürlich eine Abfrage machen und so weiter.
Exakt.
Und dann hast du einen Indikator dafür.
Ja.
Genau, aber ganz häufig, wenn du Sachen einfach nur misst, dann vergisst du zwischendrin zu lernen, finde ich. Weil man dann sagen kann, ja, aber wir haben es doch, es sieht doch so und so aus. Oder es sieht so und so nicht aus. Mhm. Und die Frage, okay, aber warum sieht es so aus, können ganz viele nicht beantworten. Und das ist ja gerade das, was wir eigentlich, worüber wir sprechen wollen, was wir trainieren wollen.
Also so im Sinne von One-Hit-Wonder meinst du? Also
ja,
dieses eine Kundenzufriedenheit gestärkt oder erhöht, haben wir jetzt einmal gemacht irgendwie um 15% und dann ist es die nächsten Monate wieder unbekannt oder?
Ja, genau. Ne? Und wenn du aber vermeidest, über eine Zahl zu gehen, sondern Leute dazu zwingst, ein qualitatives Statement zu bringen, dann sagen sie automatisch, ja, und wir merken das an der und der und der Stelle. Oder haben festgestellt, da und da ist noch so ein Herd, den müssen wir irgendwie nochmal anders angehen. Da ist die Zufriedenheit einfach noch besonders niedrig oder, ne, aber das Team hat vielleicht den und den Hintergrund gerade. Und das ist eine viel differenziertere Antwort, was natürlich auch ein viel differenzierteres Verständnis bedeutet. Mhm. Und damit von können wir alle viel besser profitieren für zukünftige Entscheidungen.
Ja. Aber wie verargumentierst du das denn zum Beispiel bei Kunden, die OKR machen möchten und sich darunter aber was anderes vorgestellt haben, die den Diskurs vielleicht noch gerade nicht wünschen?
Wenn sie den Diskurs gar nicht haben wollen, dann sage ich, dann brauchen wir keine OKR machen. Aber wenn sie zusätzlich einfach gerne Zahlen haben wollen, weil sie das trainieren wollen, auch in Zahlen zu denken, dann hält uns ja nichts davon ab, neben einem Objective von mir aus auch eine KPI zu schreiben, die aber spezifisch, ne, die wir uns spezifisch ausdenken dafür sozusagen. Also ich darf durchaus ja Zusatzmittel benutzen, wenn ich gerade einem größeren Lernziel mich verschreibe sozusagen. Ja, aber wenn jemand explizit den Diskurs nicht haben will, dann verletzt er eins der Grundrechte vom Mindset und das, also eine der Grundprinzipien. Und dann brauchen wir nicht anfangen.
Ja, ja, ich hatte das als Beispiel mal gehabt, was, glaube ich, wir inzwischen auch für so einige von unseren Teams nutzen. Das Beispiel eben mit der, ich glaube, das war Kundenzufriedenheit erhöhen als Ziel, also als Objective. Und dann irgendwie zu sagen, okay, wir haben das Kundenzufriedenheit um 15% erhöht, würde uns eben nur diesen einmaligen Erfolg geben. Von ja, vielleicht haben wir es gerade getan, aber bringt uns in der Zukunft nichts, weil wir nicht wissen, wie wir haben es gemacht und können wir es nochmal tun oder erhalten. Und dem hingegen dann eher irgendwie ein Objective schreiben, was halt klingt so, wir können zukünftig Kundenzufriedenheit bearbeiten, keine Ahnung, als wäre es nichts. Halt irgendwie, ne, also irgendwie das Lernen und das Verstehen in den Vordergrund stellen, damit ich dann quasi hingehe und anhand von diesen Indikatoren sage, okay, und ich sehe diese Beobachtung, Kundenzufriedenheit habe ich verstanden, Wirklichkeit werden, wenn ich sehe, wir haben, keine Ahnung, 5-Sterne-Bewertung bei Google, wir haben, keine Ahnung, 30% schnellere Antwortrate beim Service oder sowas. Ne? Also so ganz viele Bausteine, von denen ja aber auch nicht ein Baustein der wichtigste ist oder der einzige, sondern genau dieses Zusammenspiel aus dem Ganzen, die überhaupt erst sagt, ob du langfristig auf der richtigen Reise bist oder ob du vielleicht auch eben Dinge vergessen hast zu betrachten.
Ja, voll, genau. Und wenn du, wenn du im Prinzip das Ziel hast, die Hebel bedienen zu können wie irgendwie ein Mischpult oder so, ne?
Genau.
Vom Bild, dann hast du viel, viel, viel mehr verstanden und das macht dich viel zukunftssicherer. Und am besten ist das Thema für dich danach nicht mehr komplex oder kompliziert und du kannst es einfach in deinen Arbeitsalltag übernehmen, weil du einfach einmal verstanden hast, wie es funktioniert oder die Grundzusammenhänge irgendwie sehr klar geworden sind und dann hast du Platz für neue Themen.
Ja.
Auch großartig.
Hast du denn im Hinterkopf irgendwie so ein Beispiel, bei dem das mal mit einer Zahl gut oder nicht gut funktioniert hat?
Ich führe die Diskussion häufiger im Training, wenn mein Beispiel-Objective das ist, dass ich einen Marathon beendet habe. Und je nachdem, ob ich sehe, dass es zahlenaffine Menschen sind oder nicht, sage ich, die bessere Variante als ich habe ihn erfolgreich beendet, ist, ich habe ihn in unter 4 Stunden beendet. Wenn ich merke, die werden mich gleich komplett auseinandernehmen, weil da eine Zahl drin steht, dann sage ich, ich habe ihn mit einem Zielsprint beendet. Ja, also kannst du ja verändern, wie du möchtest, das Qualitätskriterium. Aber da zum Beispiel finde ich, da ist einfach das sprechendste Bild die Uhrzeit, also die Zielzeit ist. Und dann ist es vollkommen in Ordnung. Du musst dir nur klar entscheiden können, habe ich es geschafft oder habe ich es nicht geschafft.
Ja.
Und wenn eine Zahl das einfachste Mittel ist, fein, dann behaltet die Zahl drin. Genauso, ja, nee, habe ich gerade andere.
Ja, um darauf anzuschließen, das finde ich nämlich auch super spannend, weil das zeigt auch so ein bisschen genau wieder dieses kompliziert-komplexe. Weil, also im Komplexen bin ich ja, wenn ich das Problem noch gar nicht verstanden habe. Also vielleicht auch noch gar nicht benennen kann, sondern ich kann nur beobachten, es funktioniert gerade nicht so, wie ich es gerne hätte. Und kompliziert ist es ja, wenn ich das Problem irgendwie schon greifen kann, ich kann es beschreiben oder ich kenne schon die Wirkweise und muss jetzt quasi rangehen und es probieren, ob meine Schritte auch die richtigen sind. So, so ein bisschen aufgeräumter einfach. Und bei dir in deinem Beispiel glaube ich, dass es sehr kompliziert war,
ja, genau.
Weil du eben schon für dich die Wirkweisen hattest. Also du hattest so die Idee schon, hey, wenn ich hier meine Energiezufuhr, wenn ich hier ein bisschen Training und Routine reinbringe, und dann konntest du natürlich dein Ziel auch ganz anders beschreiben, weil es nicht einfach nur war, ich überlebe den Frankfurt-Marathon,
ja, genau.
Was es wahrscheinlich bei mir irgendwie wäre, sondern weil du sagst, nee, ich habe sogar schon einen Anspruch, weil du das Ziel, das Bild so gut begriffen hast, dass du einen Anspruch an dich haben kannst.
Und weil ich auch einschätzen konnte, wie hoch der sein kann oder nicht.
Ja, ja. Und das stimmt. Mein Beispiel ist ja beim Hund, der Lotti, dass die einfach zu Hause bleiben kann. Also das Meckern hat ein Ende. Lotti ist gern allein zu Hause. Mhm. Und da merkst du an allem, als ich das damals geschrieben hatte, dass ich überhaupt gar keine Ahnung hatte. Mhm. Also ich hätte nicht sagen können, Lotti kann 4 Stunden allein zu Hause bleiben, weil ich überhaupt nicht wusste, ob das überhaupt realistisch ist oder nicht.
Ja.
Und jetzt, wo ich dran gearbeitet habe, kann ich dir eine ganz andere Erfolgsfaktor geben. So kann sagen, ja, die Qualität kann jetzt gesteigert werden, weil ich jetzt weiß, was eine Qualität ist. Und das finde ich aber auch ganz spannend, dass das mit eben dem Komplexitätslevel zusammenhängt. Mhm. Kann ich überhaupt schon benennen, was ich gerne wünsche oder nicht? Und daran aber angeschlossen, hätte ich jetzt auch gerade Angst, das mit Leuten zu besprechen, die das Verständnis noch gar nicht haben.
Ja.
So, das macht es ja dann super schwierig. Ich sag mal, einem Team oder einer Führungskraft, die ständig an allem bemessen wird, zu sagen, nee, ihr braucht hier keine Messbarkeit, so weit seid ihr noch nicht.
Deswegen will ich auch niemals sagen, so weit seid ihr noch nicht.
Das macht
ich. Nein, aber das ist eine total spannende und gute Beobachtung, Mann. Und deswegen unterhalten wir uns so gerne zusammen übrigens. ja, voll richtig, genau. Ne? Wann kann ich sagen, wie viel besser der, also keine Ahnung, wann macht es Sinn, dass mein Objective ist, der Kundenservice beantwortet jede Frage innerhalb von 20 Minuten, 3 Minuten, ja genau. Ne? Kann ich ja nur, wenn ich irgendein Gefühl dafür habe, ob das realistisch ist.
Anhaltspunkte.
Ja genau, irgendwelche Anhaltspunkte, wenn ich vielleicht schon ganz viel ausprobiert habe und sage, es ist schön, dass wir immer noch eine Minute schneller werden, aber wir müssen irgendwas drastisch ändern. Ja. Ne, das stimmt, dann bin ich auf einem ganz anderen, Durchdringungsgrad des Themas.
Ja.
Ja. Und tja.
Also ich erzähle zum Beispiel auch super gerne in meinen Trainings, wenn ich ein bisschen dann ausarte, was ich ja manchmal tue, erzähle ich auch super gerne von dem einen Beispiel, es war jetzt ein Mole gewesen, aber ne, wo die ganz klar die Verringerung von einer Kennzahl im Mole drinstehen hatten. Mhm. Und als ich ein Jahr später da war, war das Mole immer noch dasselbe, nur dass die Zahl sich halbiert hatte. Und ich lese da halt so viel, was von dem, was du auch gerade gesagt hast, drin. Es ging nicht darum, dass wir es verstanden haben, wie wir diese Kennzahl verringern, sondern reines, wir müssen es jetzt gerade verringern. Und das macht ja auch, ich sag mal, für ein Verständnis viel mehr Angst auch irgendwie, ne? Weil es eben genau dieses ist, es geht nicht darum, dass wir langfristig Hebel darin finden möchten, sondern es geht darum, dass wir jetzt halt einfach mal reagieren müssen und dann diese Reaktion halt so zu so einem Schnellschuss zu machen. Das, also ja, deswegen habe ich immer super Bauchschmerzen, wenn Zahlen und Objectives auftauchen, weil meistens die Reife nicht da ist, dass ein gesamtes Team das einschätzen kann und ein Veto geben kann, ich sag mal, einer starken Führungskraft gegenüber, wenn sie eben noch nicht sich gerade bereit fühlen, die Zahl irgendwie als Messwert anzuerkennen.
Und andersrum, wenn das das Einfachste ist, wie sie ihr Ziel ausdrücken können, dann go for it, aber lass uns bitte im Review diskutieren, was ein besseres Objective gewesen wäre, wenn man 3 Monate dran gearbeitet hat. Also ne, wenn man es dann nicht schafft oder wenn man es schafft, aber überhaupt nichts dabei gelernt hat oder, dann lass uns bitte im Review einmal nochmal auseinandernehmen, was habt ihr alles gelernt, seid ihr eurem Gesamtziel näher gekommen und so weiter, dass man zumindest dann bewusst darüber reflektiert, hat uns die Zahl jetzt gerade geholfen oder nicht.
Cool.
Also.
Schön. Und jetzt kommen wir nämlich zu diesem nächsten Punkt, den ich mir auch noch mitgeschrieben hatte, der so auch da so fast reingeht in das Smart oder auch wie klingt ein gutes Objective. Wie groß ist das denn bei dir? Also was ist für dich ein gutes Objective von der Größe her? Weil also für alle, die jetzt vielleicht noch nicht so die OKR-Profis sind, da gibt es auch verschiedene Schulen, sage ich mal zu, die sagen, naja, OKR, also ein Objective, so ein 3-Monats-Ziel sollte am besten gar nicht erreichbar sein, also wirklich so eine Vision sein fürs Team. Dann gibt es welche, die sagen, boah, du solltest das irgendwie so realistischerweise zu 80% hinkriegen in den 3 Monaten, dann ist es ambitioniert, aber nicht unrealistisch. Wir, glaube ich, sind da so ein bisschen stiller. Ich glaube, also wir haben nicht diese eine Meinung, glaube ich, wenn ich das jetzt mal so interpretiere. Ich weiß es nicht.
Ja.
Im Training habe ich eine? Doch, im Training habe ich eine. Wenn ich aber beim Kunden bin, ist es natürlich eine Coaching-Aufgabe von mir, das rauszufinden, wie groß so ein Objective bei denen wird. Und aber also wie machst du das?
Also ganz kurz, nur damit wir unsere Antworten im Training vergleichen. Meine wäre das Stretch Goal. Also meine ist, dass ein Objective immer, dass du auf 80% kommen können solltest.
Realistisch, aber ambitioniert.
Ja, genau.
Also strecken, aber nicht überstrecken.
Aber nicht überstrecken.
Ja, okay, genau. Ja.
Und wir haben tatsächlich auch... Dann lernt er ja auch das Gleiche bei uns in den Trainings. Nein, aber tatsächlich kenne ich einen, haben wir einen Kollegen, der woanders vorher OKR gemacht hat, also angewandt hat. Der macht bei uns keinen OKR, aber der also woanders OKR kennengelernt hat und da war ganz klar die Predigt, Objectives müssen immer Moonshots sein, also ganz, ganz ambitioniert, darfst du nicht erreichen können. Und da sehe ich einfach das große Problem, dass du einen Schritt verpasst beim Lernen oder einfach nicht machst, weil wenn du dir ein sehr, sehr großes Ziel setzt, dann ist es ja fast nicht mehr zu unterscheiden von einem Jahresziel. Mhm. Und der Witz ist gerade, dass wir komplexe Dinge so runterbrechen, dass sie greifbarer sind für uns. Und deswegen ist eine der zentralen Aufgaben, wenn du irgendein Projekt hast, was anderthalb Jahre oder zwei Jahre oder ein Jahr dauert, dass du rausfindest, was ist denn ein wertvoller Zwischenstand in 3 Monaten. Gerade dieses einen Begriff davon bekommen, was sind wertvolle Inkremente, auf groß gedacht, ne? Damit ich iterativ denken lerne, auch schon auf der Ebene. Was ist ein sinnvoller Meilenstein für in 3 Monaten, wenn wir am Ende des Jahres da und da stehen wollen? Dass wir vielleicht gar nicht ganz dahin kommen, wo wir Ende des Jahres stehen wollen, dass wir vielleicht nicht ganz unseren Meilenstein erreichen. Völlig fein. Es geht insgesamt darum, eine lernende Organisation zu werden. Und viel zu lernen und sich möglichst weit zu entwickeln. Deswegen sollte es auch nicht selbstverständlich sein, dass ich es erreiche, sondern gerade so weit, dass ich auf jeden Fall die Notwendigkeit zum Lernen aufmache. Ja? Dass ich mich am Ende auch so überraschen kann, wenn ich es tatsächlich schaffe.
Ja.
Aber wenn ich es von vornherein so groß schreibe, um darauf zurückzukommen, dass ich es überhaupt nicht erfüllen kann, erstens ist man dann in meinen Augen einfach zu faul, um ernsthaft zu überlegen, was ist denn ein guter Zwischenschritt? Weil es bringt mir gar nichts, diesen gleichen Satz irgendwie ein halbes Jahr oder ein Jahr zu verfolgen.
Ich wollte gerade sagen, und dann hast du ja auch gar nicht mehr diesen Gegencheck, den du regelmäßig machst. Ne? Sind wir noch auf Kurs? Hat sich was geändert? Haben wir was da gelernt?
Ja, es verfehlt einfach in meinen Augen die Funktion, die ein Objective haben sollte. Und gleichzeitig muss es aber eben auch ambitioniert sein, sodass ich mich zwinge, nicht einfach fleißiger zu sein in dem, was ich eh schon mache, sondern sodass ich mich zwinge, wirklich was Neues zu machen, was anders zu machen. Und also das Ding ist, dann muss man es natürlich mit jedem Kunden einzeln austüfteln, was ist für euch gerade der passende Ambitionsgrad. Weil es gibt natürlich so und solche. Es gibt Leute, die lassen sich super inspirieren von einem sehr, sehr ambitionierten Ziel, wo sie sagen, das werden wir nicht ganz schaffen.
Ja.
Aber das ist das, wo wir darauf hinstreben und wo wir möglichst nah dran kommen wollen in den nächsten 3 Monaten. Danach machen wir mit dem nächsten Thema weiter, so ungefähr. Fein, dann mach das. Es gibt andere, die sagen, und dazu gehörte übrigens auch unser Kollege, ich kann auch das ganze Ding nicht ernst nehmen, wenn ich mir immer nur völlig ambitionierte, übertrieben große Ziele setze, wo jedem klar ist, die erreichen wir nicht. Warum zur Hölle schreibe ich die denn auf?
Und da bin ich nämlich auch, dass das ja in so einem Visionsdenken total fein ist erstmal. Ich glaube, das verstehen wir, dass natürlich du ein Ziel brauchst, eine Vision, auf die du zusteuerst, so, um dich nicht im Sumpf zu verlieren. Aber wenn ich mein strategisches Tun quasi nur an einem unerreichbaren Ziel ausrichte und nicht an diesen kleinen Zwischensteps, dann würde ich mich, glaube ich, auch komplett ins Burnout begeben. Also vielleicht auch aus einer Persönlichkeit raus, weil ich jemand bin, ein Arbeitstag fühlt sich für mich auch gut und sinnvoll an, wenn ich gucken kann, was ich gemacht habe. So, ne? Wenn der Arbeitsplatz vorher nicht mehr aussieht wie nachher. So, wenn ich aber irgendwas da habe, wo ich ja weiß, ey, das wird einfach nie anders sein. Ich werde niemals sagen können, ja, habe ich. Passt schon. Und ne, mir ist es schon bewusst, dass das niemals der Weg, also ich wird irgendeine Organisation auf allen Ebenen happy sein mit dem, was sie gerade hat. Ist fair. Aber ich finde vor allen Dingen für ein Team ist es auch Aufgabe von OKR, denen so ein bisschen ihr Silo zu geben, ihr Rahmen, damit sie halt auch mal kurz durchschnaufen können und auch mal happy sein können, wenn sie dann das Ziel vielleicht doch erreichen, auch wenn es ambitioniert war, dann sie nicht dafür zu schämen, dass sie es erreicht haben, sondern dann zu sagen, hey, wie geil ist es denn, dass ihr einfach ein überambitioniertes Ziel erreicht habt? Und jetzt wieder ready seid zum Neustarten. So. Also ich finde auch, das ist irgendwie so ein ganz wichtiger Aspekt, immer dieses
unbedingt
pädagogisch halt mitdenken. Ne?
Ja, und dass ich nicht automatisch aus jedem Objective noch irgendwie 10.000 Aufgaben übrig habe, die ich dann doch irgendwie, weil wir pflichtbewusste Deutsche sind, noch mitschleppe und dann noch mache und irgendwann mich total zuklattere mit übrig gebliebenen Aufgaben von fast fast fertiggestellten Objectives. Geht nicht.
Wie gehst du denn mit sowas über um? Weil, also nach oben haben wir jetzt ja, glaube ich, schon drüber gesprochen, ne? So die Grenze nach oben. Wie ist es denn mit der Grenze nach unten? Weil du meintest, ja, die sollen sich halt schon strecken, also ne, die sollen ein bisschen was machen, nicht einfach nur fleißiger werden. Hast du da irgendwie ein Bauchgefühl oder eine Coaching-Frage, die du stellst?
Das ist eine gute Frage. Also wir stellen ja am Ende von einem Planning immer die Frage, wie sicher seid ihr, dass ihr das genauso schafft? Auf einer Skala von 0 bis 5 oder 1 bis 5, wie man möchte. Und 5 heißt total sicher. Und wenn da fast nur 5er rauskommen, dann weiß ich, dass ich irgendwas ein bisschen falsch gemacht habe, wenn sie sich alle so super sicher sind, dass es genauso klappt.
Wie oft hattest du das schon?
Das hatte ich noch nie, glaube ich. Aber ich hatte einmal den Fall, dass tatsächlich irgendwie so 80% 5 gezeigt haben. Und die es aber umsetzen sollten, hatten eine 4 gezeigt. Oh. Das heißt, also, und das fand ich in Ordnung. Ne, das war teilweise ein Zuspruch von den anderen, gleichzeitig durchaus auch ein, ich glaube, es ist nicht so wild, macht euch nicht so einen Kopf, so ungefähr. Mit Sicherheit auch hier und da ein, so dramatisch ist es doch nicht. Ja. Warum macht ihr es so groß? Kann sein. Aber also wichtig ist mir, dass die Leute, die dran arbeiten, nicht sagen, 100% safe schaffen wir komplett. Weil dann werden sie wahrscheinlich morgen nicht ihren Arsch auf die Straße bringen. Also hochbringen. Wow, das Bild hat sich komplett verloren. Also, ne, wenn du dir sicher bist, dass du was schaffst, dann siehst du keine Notwendigkeit, dich dran zu setzen und zu machen. Also,
und ich finde es gerade spannend, weil ich hatte tatsächlich ein Team mal gehabt, die hatten 2 Objectives gehabt. Das war der erste Zyklus mit denen, also noch komplett unerfahren. Und die hatten ein Objective gehabt, bei dem sie alle durch die Bank weg irgendwie eine 3,5 oder so. Also sehr, sehr, sehr skeptisch mit dem, was sie da gerade hingesetzt haben. Und bei dem anderen haben sie alle eine 5 gezeigt. Ach was. Und die beiden, die es abgearbeitet haben, auch. Und mit der Rückfrage, warum, hieß es, naja, weil wir es ja machen und wir sind schon dran. Und dann genau, weil man so, okay. Und warum haben wir denn jetzt 6 Stunden hier gebraucht, um es nochmal zu formulieren, wenn ihr es ja schon tut. Und dann kamen aber ganz, ganz viele Bedenken raus. Also das heißt ja jetzt nicht, dass wir es auf jeden Fall hinkriegen, sondern nur, dass das so, wie wir es jetzt gerade geschrieben haben, gut ist. Und das fand ich halt spannend, weil es hat nicht funktioniert. Also es war nicht einfach zu machen, weder das eine noch das andere, weil die halt doch alle miteinander arbeiten, das sich gegenseitig gebremst hat und die auch mit der neuen Arbeitsweise halt komplett erstmal irgendwie am Struggeln waren und das alles gelernt haben. Und das fand ich halt so spannend, dass dieses, als ich war auch kurz davor, denen zu sagen, ey, das wird kein Objective, aber dieses drüber sprechen und dann merkst du, hey, eigentlich ist es doch, was sie geschrieben haben, sehr Objective wert. Weil sie gerade dir erzählen, dass sie ganz, ganz viele andere Bedenken haben, die sie noch nicht ausgesprochen haben. Weil vorher fragt ja keiner danach, sondern es ist einfach nur ein Projekt und mach mal so. Und jetzt haben sie dieses Ding bekommen und dürfen vielleicht auch gar nicht äußern, dass sie Bedenken haben, aber haben es irgendwie dann doch einstricken können. Ja. Aber deswegen 5, weil ja, ist ja schon ein Projekt, aber eigentlich, wenn ich sie mal so gefragt hätte, wäre es wahrscheinlich eine 4 maximal gewesen. Und das halt dann irgendwie auch mit denen zu checken, das fand ich super spannend, weil also mein erstes Bauchgefühl war auch toll, Johanna, hast du... Also den Tag super mit denen genutzt hier.
Ja,
ne?
Ja, klar.
Und dann aber zu merken, dass die auch diese Einschätzung für sich selbst mitnehmen können. Also so ein bisschen auch wie im Schätzen bei Scrum. So, ne, dass die ihren Aufwand komplett missgeschätzt haben. Also dass sie halt gedachten, ja, kriegen wir locker hin, nur um dann 2 Wochen später in den Weeklies, wenn sie berichten sollten, so viele Baustellen aufzumachen, die ihnen vielleicht vorher schon bewusst waren, vielleicht auch nicht, aber wo sie jetzt halt gezwungen waren, drüber zu sprechen.
Ja.
Obwohl sie halt vorher eine 5 gegeben hatten.
Ja.
Ja.
Du sprichst gerade noch eine andere Sache an, die mir ab und zu gegen den Kopf gepfeffert wird. nämlich, wenn sie zwischenberichten sollten. Wir haben ja nach dem Planning das Format des Weeklies, wo wir jede Woche uns anschauen, wie geht es denn unserem OKR-Set und gibt es irgendein Problem, was wir besprechen müssen. Ich kriege ab und zu hören, wenn wir über Mythen und so weiter sprechen oder über Vorwürfe gegenüber dem Framework, dass doch ein Weekly nichts anderes ist als ein Reporting. Übrigens, Fun Fact, ne? Als Agile Coach ist man irgendwie sehr getrimmt darauf, das Wort Reporting sofort als nein, 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 nein stimmt, zu betrachten. Ja,
das ist eigentlich voll
unter anderem, legitim. Weil im Scrum, also wenn du bei Scrum ne, deinen Test irgendwie als Scrum Master schreibst, ist eigentlich jede Antwort, wo irgendwas mit Reporting drin steht, falsch, weil es explizit nicht um Reporting geht. Es geht ja um eine Lösungsfindung. Aber ja. Wie reagierst du denn da drauf?
Da muss ich immer so ein bisschen weiter ausholen,
ja, bitte.
Weil ich das total spannend finde. Also einmal auch, genau, du hast recht, Reporting hat erstmal ja seine Daseinsberechtigung grundsätzlich. Mhm. Ne? Wir müssen Dinge einfach uns anschauen und darauf in Report und Antworten geben können. Und dann ist das Weekly aber für mich ein Tool, in dem viele verschiedene Dinge passieren. Und da kommt es dann immer darauf an, was das Team, warum mhm. machen die OKR? So, das kann eine offene Agenda sein, es kann aber auch eine versteckte, ich sag mal, Coaching-Agenda von mir sein. Weil einerseits ist es dieses Transparenz über Sachen finden. So, mhm. Und das fühlt sich nicht sinnvoll an, Transparenz zu haben, gemeinsame. Weil oft dieses Transparenz missverstanden wird als ich muss allen alles erzählen. Das ist es nicht. Mhm. Und ich weiß ja gar nicht, also die Transparenz, das Ziel der Transparenz ist ja nicht kein Selbstzweck, sondern das Ziel der Transparenz ist, einmal ein Verständnis über das, was die anderen gerade auf dem Tisch haben, damit ich einschätzen kann, kann ich die jetzt gerade noch mit anderem Stuff belasten oder kann ich mir Hilfe holen gerade. Das andere neben dem Verständnis ist aber auch ein bisschen dieses, wo kann ich vielleicht unterstützen? Also wo kann ich mit einem Wissen, was ich gerade habe, mit einer Erfahrung, die ich gerade habe, das Team unterstützen? Und dieses Unterstützen, das kann man nicht terminieren und nicht datieren. Das heißt, ich kann nicht einem Team sagen, in jedem Weekly wird es eine wichtige Info geben, sondern das sind ja so Sachen, also ich weiß ja nicht, was ich nicht weiß. Und das muss man einem Team beibringen können, erklären können und auch zeigen können, wenn es dann soweit ist. Also was ich gerne tue, ist den Zeiten zeigen, in denen sie genau mit solchem Wissen sich geholfen haben. Und ich hatte zum Beispiel eins von den Teams, die ich schon sehr, sehr lange begleite, es sind sehr, sehr viele, 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 viele Personen in den Weekly. Also wir sind da mit knapp 30 Leuten jede Woche unterwegs und auch entsprechend viele OKRs. Also wir haben bei denen, glaube ich, regelmäßig zwischen 9 und 11 OKR-Sets. Also ne, alle, die mit OKR arbeiten, ihr merkt, dass es gerade kein OKR mehr was by the book läuft, sondern schon ein sehr, sehr individuelles wieder angepasstes für die. Und das macht aber genau das nochmal sehr problematisch, dass wirklich viele Menschen viel in das Reporting einsteigen wollen. Und das kann man mit, keine Ahnung, knapp 30 Objectives, die man reportet, das geht nicht. 90 Key Results kann man nicht in einem Weekly durchkauen, das geht nicht. Und genau für die mussten wir halt dahin kommen und sagen, okay, bitte versucht mal die Flughöhe so zu halten. Welche Erfolge haben wir jetzt gerade? Mhm. Ne, fürs so Verständnis und einfach feiern so. Aber auch, was plane ich denn für die nächste Woche, dass darauf wirklich ganz gezielt Hilfe kommen kann. Und dann hatten wir es tatsächlich gehabt in einem von den Weeklies, dass irgendeine Person meinte, ja, wir suchen gerade für hier das Projekt XY noch jemanden, der uns deutschlandweit unterstützt. Und wir haben da schon ein paar angefragt, aber die sind alle irgendwie noch nicht so begeistert. Gucken wir mal, ist aber auch noch nicht so ein riesen spruchreifes Ding jetzt. Wir suchen halt, wenn ihr jemanden kennt. Und irgendeiner guckte so auf dem Schreibtisch auf, also ist alles online. Das heißt, man sah so die Kachel wieder so, warte mal. Und dann macht er sich so laut und meint, du, ich war noch letzte Woche in Urlaub. Und ich saß am Pool und habe halt da einfach mit anderen Deutschen gequatscht. Und dann war das einer aus dem Raum so und so, da wo sie gerade jemanden suchen. Und der macht genau diese Projekte. Und es war halt Investor, der kannte jemanden. Mhm. Die arbeiten jetzt mit dem zusammen. Weil der Typ am Pool ein Bier mit dem getrunken hat und der das im Weekly halt, als wäre er gerade aus der Trance so aufgewacht, sagte, ah stimmt, das ist ja gar nicht dumm, wenn ihr das wisst.
Ja.
Und das sind so Momente. Und das muss man den Leuten sagen, dafür ist das Weekly da und das werdet ihr einmal haben, vielleicht im Zyklus, dass es so ein prägnantes Ding ist. Und sonst müssen wir einfach dafür arbeiten, dass das passiert. Und ja, die hätten sich auch überall sonst darüber unterhalten können, gar keine Frage. So, die hätten in der Teeküche drüber sprechen können, die hätten nach Feierabend, haben sie aber nicht. Tun wir nicht, weil wir so da drin getrimmt sind. So Gespräche irgendwie nicht mehr zu führen. Und das ist, also ich versuche das immer durch so Beispiele halt zu machen, dass Menschen einfach merken, das Weekly ist kein Termin, in dem wir Entscheidungen, also es ist kein reiner Entscheidungstermin, es ist schon gar kein Workshop, in dem gemeinsam etwas erarbeitet wird, sondern es ist so ein sehr wischiwaschiges Ding genau dazwischen, was sich halt einfach seine Bedürfnisse gerade
so rum
zieht und offenbart, sage ich. Genau, und wenn jemand an einer Entscheidung fragt, entscheiden wir.
Ja.
Und wenn jemand nach Austausch sucht, dann haben wir Raum für Austausch. Aber wir müssen das halt so behandeln, dass wir nicht uns was vom Weekly erwarten.
Ja, ja.
Ja, sehr, sehr lange. Was?
Nee, super.
Wie entgegnest du dem denn? Also
nee, voll gut. ich habe da nichts zu ergänzen, ehrlich gesagt. Das Einzige, was ich immer so vom Kopf, vom Bild vor mir trage, was ich aber so nicht unbedingt kommuniziere, weil es noch nicht so, ich krieg's noch nicht hin, das sauber zu formulieren. Aber im Grunde ist die Idee von einem Team, was ein OKR-Set hat, dass das ganze Team Owner ist als Team von diesem OKR-Set. Also, dass alle verantwortlich dafür sind, dass wir alle Objectives erreichen. Nicht ein Objective Owner ist alleine dafür verantwortlich, dass sein Objective erreicht wird oder ihr. Und deswegen, also vom Grundgedanken her, sollten alle, die im Weekly sitzen, ein super hohes Interesse daran haben, dass wir unsere Objectives erreichen, weil wir die ja aus einem Grund gesetzt haben, der sau wichtig war, inhaltlich für uns, und weil wir glauben, dass das uns extrem voranbringt, daran zu arbeiten. Und aus der Perspektive heraus ist es kein Reporting, sondern wirklich eher ein, wir halten uns kurz auf dem aktuellen Stand und gucken, gemeinsam schaffen wir es, so wie wir gerade vorankommen. Und kein, erzähl mir mal, was du letzte Woche eigentlich gemacht hast, sondern ein
Anteil nehmen.
Genau, Anteil nehmen und gemeinsam sich einen Überblick darüber verschaffen, wo man gerade steht. Nur das ist halt das, wo wir irgendwann hinwollen und was du nicht sagen kannst als, so sollt ihr euch bitte verhalten.
Ja. Und gleichzeitig bin ich so ein bisschen überlegen, ob das nicht vielleicht auch ganz leicht utopisch angehaucht ist.
Ja, klar.
Also ne, zwischen dem, natürlich wollen wir das, dafür stehen wir, dass alle Interesse irgendwie haben, und zwar berechtigtes Interesse. Also nicht, nicht neugieriges, ich guck, was du tust, Interesse, sondern und andererseits bin ich ja dann auch, ich predige immer dafür, dass die Leute sich gerade im Moment ihre eigenen Silos wieder suchen sollen. Zum Selbstschutz einfach. Also ne, nicht, du sollst nicht mehr mit anderen verbunden sein und wichtige Dinge immer noch miteinander arbeiten, aber nicht alles muss gemeinsam gemacht werden, sondern es gibt auch manchmal Dinge im Unternehmen, für die nur ich verantwortlich bin und wo es gut ist, mit anderen Leuten im Austausch zu stehen, wo ich aber nicht jede einzelne Meinung zu brauche. Ja. Deswegen, also das schwierig, so eine Mitte auch da zu finden.
Voll,
ne?
Voll. Genau. Und das eigentlich auch ein total witziges anderes Thema, finde ich. Dieses typische im Agilen entscheidet auch jeder mit und redet auch jeder mit. Hm. Das heißt überhaupt nicht, dass im Agilen jede Entscheidung demokratisch getroffen wird. Nö.
Ja.
Ja? Aber das ist das, was ganz viele, auch ehrlich gesagt, viele BerufseinsteigerInnen erwarten irgendwo, dass sie gefragt werden, dass man mitreden darf und so weiter. Ja, aber wir vergessen bitte bei der ganzen Sache nicht Expertise. Ja. Natürlich ist jeder kann einen guten Vorschlag machen. Das heißt aber erstens nicht, dass jeder einen Vorschlag machen muss und zweitens nicht, dass jeder Vorschlag gut ist. Und das ist eigentlich was man in meinen Augen gemeinsam als Team trainiert in einem Weekly. Nämlich zu verstehen, wo macht es Sinn, dass ich mal gerade die Klappe aufmache und wo brauche ich jetzt gerade niemandem auf die Füße treten, indem ich ein drittes Mal sage, wie ich es anders gemacht hätte.
Und das finde ich so wichtig. Also, ne, auch dieses, jetzt kann man ganz philosophische Dinge. Das ist auch dieses Ding, wo ich mit der Wertschätzung so ein bisschen ich bin sehr wertschätzend und ich möchte auch, dass man mir wertschätzend gegenübertritt. Ich bin da 100% dahinter. Aber wenn wir im Unternehmen Wertschätzung als Hauptwert nutzen für einen Workshop zum Beispiel, dann kommen wir irgendwann dahin, dass wir uns gegenseitig zensieren, weil wir wollen den anderen ja wertschätzen. Also kann ich ihm gerade nicht sagen, du hast doch gar keine Expertise, kannst du bitte die Klappe halten und auf mich vertrauen. Und so kommen wir dann in so einen Strudel rein, der nur noch aus Wertschätzung besteht, aber eben nicht mehr aus Entscheidungen oder nicht mehr aus. Und da kannst du, das ist auch super manipulativ. Also es ist auch so spannend, was da draus gemacht wird, auch im politischen Diskurs zum Beispiel. Aber auf der Arbeit ist es, glaube ich, das hat jeder von uns schon mal im Kleinen erlebt, dieses...
Ja, voll.
Eigentlich hat die Person gerade nichts zu sagen, aber wenn ich das jetzt sage, dann bin ich der Buhmann, das möchte ich nicht sein und deswegen halten es irgendwie alle aus.
Ja, ganz genau. Und auf der Kehrseite andersrum aber auch, wenn du dann mal in einem Weekly zum Beispiel das hast, dass jemand wirklich sagt, Entschuldigung, aber das, was ihr gerade erarbeitet habt, das bringt uns doch überhaupt nichts. Also so, wie ihr es aufgebaut habt, ist es doch viel zu umständlich und so weiter und so fort. Dann ducken sich gefühlt immer alle und denken sich, oh Gott, jetzt wird was Böses gesagt. Nein, das ist hilfreich. Wenn, also,
dafür ist es da.
Ja, genau. Entweder die Personen, die es gebaut haben, sagen, verstehe ich, dass du es so siehst, das ist ein Zwischending, damit arbeiten gerade nur wir. Bevor das jemand anders nutzt, wird es noch anders aussehen. Wir brauchen das gerade in dem Detailgrad. Wenn sie das nicht sagen können und das nicht ganz einordnen können, sage ich mal, das Feedback, weil sie das noch überhaupt nicht, die Perspektive noch gar nicht hatten, dann ist es ja wohl sehr gut, dass wir das mal geäußert haben und dass wir da gemeinsam einen Standpunkt zu finden können.
Und aber genau das, ich finde es auch immer zum Beispiel bei, wenn wir oder wenn ich in einem Planning zum Beispiel bin und irgendein Team coache und ich gehe wirklich rein, ich stelle nur Fragen. So, ne? Das heißt, ich bin jemand, ich gehe nicht rein und sage, das verstehe ich aber gerade nicht, erklär mir das mal, sondern ich gehe halt rein und frage, warum hast du da eine 6 stehen? Und dann gucken, und nicht nur bei Zahlen, bei allem, ne? So, okay. Kannst du mir mal erklären, warum du den Hebel genutzt hast? Und anstatt, dass die Leute mir das erklären, fühlen sie sich sofort so ganz leicht an, also nicht angegriffen im Sinne von, ich will dir was Böses, sondern als hätte ich schon eine andere, bessere Idee.
Ja.
Und sagen, ach so, ja, nee, dann mache ich das anders. Was soll denn da hin? Weißt du, nein, ich will wirklich nur fragen. Ja. Und das habe ich regelmäßig, dass Leute mir das Feedback halt geben. Ach, damit hast du mich jetzt total verwirrt. Und sage, okay, sorry, wollte ich nicht. Wenn ich hinkomme, ich stelle wirklich nur Fragen, weil ich es verstehen will. Nicht, weil ich dich in Frage stelle in einem Feedback mäßigen Dingen. Wenn ich Feedback gebe, gebe ich dir das. Aber das ist eine Frage gewesen. Und das finde ich auch richtig krass, dass genau allein schon so ein fragendes Ding manchmal als passiv-aggressiv wahrgenommen wird.
Ja.
Was ich jetzt hoffe, dass es gar nicht so schlimm ist, sondern dass ich vielleicht Leute einfach nur verwirre. Aber
und vor allem trainierst du das ja auch gleichzeitig. Ne? Das nächste Mal werden sie nicht mehr so aus der Ruhe gebracht sein, sondern werden hoffentlich entweder argumentativ stärker sein oder tatsächlich sich mehr Gedanken gemacht haben über den Grund.
Ja.
Und genau das wollen wir. Deswegen, ich war ganz kurz davor zu fragen, wenn das so häufig passiert und du so häufig schlechtes Feedback kriegst, warum änderst du es nicht? Ja, aber genau deswegen. Ja. Natürlich ändern wir es nicht, weil wir wollen genau das normalisieren.
Ja. Oder dass ich den Leuten dann auch immer sage, ey, also eigentlich ist das eine von meinen Anmoderationen. Ich stelle nur Fragen. Hm. Ihr entscheidet das alles, inhaltlich, formal, es ist alles euch. Ich will es nur verstehen können.
Ja.
Und wenn ich dann diese Fragen stelle und die Leute Antworten auch irgendwann dann darauf haben, ne? Also ich, wie gesagt, ich sage ihnen ja auch, nee, bitte nichts umschreiben, antworte mir doch erstmal.
Ja.
Und dass ich dann sage, okay, und wenn wir gleich zum Beispiel wieder ins Plenum gehen und du Rückfragen kriegst, bitte antworte.
Ja.
Also geh nicht wie ich jetzt gerade und sag, oh nee, okay, dann habe ich es gerade falsch gemacht, entschuldige. Sondern antworte den Leuten, weil ganz oft ist es, und da kommen wir dann auch wieder auf dieses Wertschätzende, wie im Weekly zum Beispiel, dass wenn ich eine halbe Stunde mit dem Team mich hingestellt habe und über einen Kiwisalat gesprochen habe, und dann stellen wir das dem Plenum vor. Das Plenum hat überhaupt gar keine Ahnung von diesem Kiwisalat. Die verstehen den Herkunftsweg nicht, die verstehen die Gedanken dahinter nicht. Und dann kommt irgendeiner und sagt, also ich hätte das anders geschrieben. Und meine Antwort wäre da immer drauf, hast du aber nicht. Also vielleicht gib mir gerne Feedback, gib mir gerne einen Input, aber lebe dann auch damit, dass ich jetzt wirklich viel Zeit gerade dafür verwendet habe, den besten, für mich besten Weg zu finden. Wenn es nicht deiner ist, wir wollen ja dasselbe Ziel. So.
Ja.
Und das merke ich wirklich regelmäßig, dass Teams das nicht können, dass die einfach für ihre Sache einstehen, sondern wie du schon sagst, dass die argumentativ dann einfach, ah ja, okay, also dann wäre deins besser, okay, dann schreiben wir es um. Und ich muss mir da immer so hart auf die Zunge beißen, dass ich halt so eine Gruppensituation dann nicht durchbreche, indem ich schreie, na, bist du bescheuert, mach mal, was du willst. das fand ich also spannend, aber finde ich einen schönen Gedanken, dass wir ja auch dann vielleicht im Kleinen mit verantwortlich sein können, dass Menschen das
dass Leute sich damit wohler fühlen. Und also, na, was heißt Ownership am Ende oder accountable für irgendwas sein? Das heißt, dass du dich dahinter stellen kannst, hinter Entscheidungen, die du getroffen hast. Und eine Sache, die wir mit OKR insgesamt trainieren, außerdem, ist, Entscheidungen auf jeder Ebene zu treffen. Und du kannst Entscheidungen, du bist nur mündig, eine Entscheidung zu treffen, wenn du dich auch hinter deine Entscheidung stellen kannst.
Ja.
Natürlich will niemand irgendwie komplett dogmatisch sein und wenn eine Entscheidung einmal getroffen ist, kann sie nicht mehr umgeworfen werden. Nein, darum geht's nicht. Aber es geht schon darum, dass wir gemeinsam es hinkriegen wollen, dass man sich sicher ist über das, was man da gerade entschieden hat. Dass man eben nicht durch eine Frage komplett entwaffnet werden kann. Weil wenn, also, und wenn wir das trainieren, dass jeder im Unternehmen bestmöglich in der Lage ist, hinter einer Entscheidung wirklich zu stehen, weil er zumindest ein paar Gegenargumente sofort parat hat, weil er wirklich sich Gedanken drüber gemacht hat, dann sind wir doch relativ sicher, dass wir eine gute Entscheidung getroffen haben. Ne? Eine Entscheidung ist nur dann schlecht, wenn ich eben nicht genügend drüber nachgedacht habe.
Ja.
Oder wenn ich sie, also eine unwissende Entscheidung ist nicht mal schlimm. Eine Entscheidung ist nur dann schlimm, wenn ich sie direkt wieder umschmeiße und deswegen 2 Wochen in die eine Richtung gearbeitet habe und dann doch wieder alles hinschmeiße.
Ja.
Nee, zieh mal was durch und deswegen auch der 3-Monats-Zyklus, ne? zieh's mal 3 Monate durch. Danach bist du auf jeden Fall schlauer, wenn du es ernst genommen hast, was du entschieden hast.
Und um das nochmal zu relativieren, einfach nur, weil das hier mit dem Internet landen für immer, eine unwissende Entscheidung ist schon manchmal auch schlimm. Aber jetzt in dem Kontext, in dem wir drüber sprechen, ist es selten eine sehr schwerwiegende und komplett uninformierte, sondern einfach nur eine, probier's doch mal aus und dann wirst du schlauer. Ich mache das nochmal ganz kurz.
Völlig fair.
Wir haben keinen Polit-Podcast, aber
ja. Sehr gut.
Ah, schön. Ach ja. Ja, und ich nochmal so ein ganz großes Ding, weil ich habe zum Weekly noch so eine Sache, so kamen wir ja quasi drauf, ne, die Wertschätzung in dem Weekly und so. Ich hatte tatsächlich im November bei einem Kunden die Review gemacht und es war die zweite Review, die wir hatten. Und die hatten sich aufgeschrieben, also was hat gut funktioniert, was war nicht so gut. Da hatten sie in der Review schon benannt, das Weekly. Also als gefragt, was war denn ein guter Hebel gewesen? Warum haben eure Objectives funktioniert, obwohl es wirklich brachiale Sachen waren? Also es waren ziemlich große Konzepte. Und die so, weil das Weekly. Und dann habe ich gemeint, okay, was war denn im Weekly? Weil also, für mich war das jetzt als Moderation nicht das, dass ich dachte, boah, was für krasse Weekly. So. Mhm. Dann haben die gemeint, naja, also allein dafür, dass du da warst als Externe, musste ich mich am Riemen reißen, da zu sein und wollte ja auch nicht die ganze Zeit sagen, ich habe wieder nichts gemacht die letzte Woche. Mhm. Das heißt, ich habe extra fürs Weekly quasi gearbeitet oder nochmal Infos zusammengeholt oder Termine gesetzt, damit ich im Weekly wenigstens sagen kann, naja, ich habe letzte Woche leider nichts gemacht, aber für kommende Woche habe ich schon Termine gesetzt.
Ja.
Und das fand ich so sau spannend, weil ich auch genau dann die Rückfrage gestellt habe, okay, und erhebt mal bitte die Hand hoch mit einer Zahl, also ne, zeigt mir mal in den Händen, wie viele von den Weeklies, also wie viele ihr rausgegangen seid und dachtet, oh, es war ein richtig gutes Meeting. Und dann standen sie alle im Kreis und haben sie auf den Boden geguckt und so gegritzt. Ich so, nee, seid ehrlich, ihr dürft auch eine Null zeigen. Ich möchte euch fragen, das ist keine Wertung. Mhm. Und dann hat niemand, also die haben alle eine Null gezeigt.
Ja.
Dann habe ich gemeint, und bitte nehmt euch genau das mit.
Geil.
Ihr werdet in einem Framework nicht die Weeklies machen und jedes Mal wirklich himmelhoch jauchzend da rausrennen, weil es das beste Meeting der Welt war. Mhm. Sondern oft ist es genau das. Also deswegen, es hat so ganz, ganz viele Facetten von warum es super wirksam ist. Und wenn die Facette in Anführungszeichen erstmal nur darin besteht, einen sozialen Druck aufzubauen.
Mhm.
Nichts anderes macht ein Trainer oder eine Trainerin im Sportstudio. Also die kontrolliert natürlich auch ein bisschen, aber wie du ausführst, aber genau das ist es. Und manchmal brauchen wir Menschen halt auch einfach Druck von extern oder eine kleine Scham, wenn sie jetzt nicht irgendwie komplett falsch gestellt ist, um uns am Riemen zu reißen. Und das konnte ich auch komplett, also das war auch ein richtig wichtiger Punkt.
Richtig schön. Ja. Und dazu ist es gut, wenn man tatsächlich ein Review oder eine Retro macht und diesen Moment genau einfängt und bewusst benennt. Ne? Und auch genau diese 2 Gegenüberstellungen macht. Großartig. Ja. Sau gut. Schön.
Geil. Um nochmal so ein bisschen auf das Objective-Thema drauf zu gehen, ne, von dem wir ja so schön weggespiralt sind, aber das habe ich ja schon angekündigt, dass es sein kann. Du hattest es auch vorhin nochmal kurz angesprochen mit diesen, dann hat man irgendwie so Kleinigkeiten, die man mitschleppt, wenn man sich so ein Riesenziel macht. Eine Frage, die wir auch bekommen haben, ist, was passiert denn eigentlich, wenn ein Objective einfach frühzeitig fertig ist oder gekillt wird zum Beispiel? Also es ist ja dann auch so ein Mythos, ja, dann macht man einfach gar nichts so. Ständig ist eigentlich der Fall, oder?
Das ist passiert eigentlich auch, ja, ich würde sagen, in 90% der Fälle sind die Leute locker vor Ende des Zyklus mit allen ihren Objectives fertig.
100%.
Nein, no joke, es gibt natürlich die Situation, hatte ich tatsächlich auch schon ein paar Mal, dass ein Objective wirklich fertig ist, bevor der Zyklus fertig ist, also zu Ende ist. Man hat ja damit meistens auf ein übergeordnetes Ziel eingezahlt. Das heißt, man schaut sich meistens an, okay, was gibt's denn noch, was wir Sinnvolles machen könnten in die Richtung, als Vorbereitung auf den nächsten Zyklus. Ne? Gibt's noch irgendeinen nächsten Punkt, den wir easy erreichen könnten gerade und der uns einfach noch weiterbringt, anstatt zu warten? Und auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch niemanden bestrafen, der einfach effizienter war als geplant und der Person dann noch mehr Arbeit aufgeben. Das heißt, wenn wir fertig sind und damit zufrieden sind und finden, dass es weiterhin ein sehr guter Fortschritt ist, finde ich es auch völlig in Ordnung, wenn man dann tatsächlich mal 2-3 Wochen sich auf sein Tagesgeschäft konzentriert oder die anderen Teams unterstützt. Also es ist ja selten so, dass man plötzlich einen Monat lang nur Däumchen dreht.
Ich finde auch, 2-3 Wochen ist viel. Also ich habe das selten gehabt, dass es 2-3 Wochen vorher schon fertig war.
Ja, und selbst wenn,
ne? Ja.
Also wie oft hat man zwischendrin 2-3 Wochen, wo fast nichts passiert ist, weil so viel Tagesgeschäft war? Also das darf man einfach nicht unterschätzen. Es ist in Ordnung, wenn durch irgendeinen glücklichen Zufall man jetzt in dem Moment Zeit hatte, um daran zu arbeiten. Ja, dann bringt uns den Ausblick. Wollt ihr da weiter dran arbeiten? Ja. Gibt es noch irgendwas, was man, wie gesagt, sinnvoll noch dran setzen könnte, jetzt wo ihr gerade drin seid, wo alles aufgesetzt ist, wo alles frisch ist und so weiter?
Ja.
Oder sagt ihr, nee, ist gut.
Und wie gehst du damit um, wenn man das andersrum, also Objectives schreibt, die schon eben recht klein wären, um aber vielleicht noch was abzuschließen oder ich sag mal so ein Retro-Thema, konnte man in der Retro jetzt nicht abschließen, ist aber ein Objective geworden, aber halt irgendwie so eins, wo man sagt, ja, es ist jetzt kein 3-Monats-Ding, aber müssten wir auf jeden Fall schon mal uns gemeinsam irgendwie hinsetzen.
Ich versuche meistens das schon im Planning abzufangen, würde ich behaupten. Und dann, keine Ahnung, allein wenn man darauf achtet, dass dann die Kiwisalz sich in irgendeiner Form wirklich über 3 Monate strecken, auch wenn es nicht immer super viel Arbeit ist, aber wenn es halt irgendwie mehrere Meeting-Formate sind, die stattfinden sollten oder so, ne? Wir hatten mal ein Team, was an seinem Teamverständnis, an seinem Gefühl von wir sind ein Team arbeiten wollte. Da gab es mal ein Kiwi-Site bei einem Objective, was wirklich war, wir haben 3 entspannte Abende als gesamtes Team miteinander verbracht. Die waren in ganz Deutschland verteilt, deswegen war das nicht selbstverständlich, dass sie das 3-mal in 3 Monaten schaffen. Ja, das reicht ja dann schon aus. Und wenn alle sagen nach 2 Monaten, ja, wir haben die 3-mal schon geschafft, wir machen natürlich jetzt kein 4., weil wir sind jetzt schon alle relativ viel gereist,
ja.
Dann denkt sich auch keiner, ja, wir haben irgendwie das Objective nicht hoch genug gesetzt oder irgendwas. Ne? Also deswegen, ich versuche, glaube ich, im Planning schon darauf zu achten, wenn es was ist, wo ich denke, dass es die wahrscheinlich die 3 Monate beschäftigt, nicht weil es so viel Arbeit ist, sondern weil es vielleicht auch Koordination oder so ist. Wunderbar. Wenn es was viel Kürzeres ist, dann frage ich schon manchmal, ob es nicht auch ein Workshop sein kann oder ob das nicht einfach eine Person als Hausaufgabe sozusagen mitnimmt und wir aber das bedenken, wenn wir die Ressourcen gleich einplanen für das kommende Quartal.
Weniger.
Genau, dass auf jeden Fall die Person dann nicht auch noch 2-facher Owner wird oder so. Genau.
In dem Zusammenhang hast du dich denn auch dahingehend schon mal vercoacht? Oder ein bisschen zu tief, weil also ich kann den ersten Stein werfen. Bei mir ist dann nämlich, als du das gerade erzählt hast, eingefallen, das ist einer der allerersten Kunden gewesen, die ich betreut habe, so als Team.
Ja.
Und die hatten genau sowas auch aus einer Retro rausfallen, dass sie zu sehr eben in ihren eigenen kleinen Fachbereichen sind und gar nicht mehr verknüpft sind miteinander, obwohl sie das aus ihrer Sicht brauchten. Und haben aber in der Retro sehr, sehr lange diskutiert, haben keine Maßnahme gefunden, sondern nur ein, ja, man müsste mal, man könnte mal. Und dann habe ich gemeint, hey, dann lasst uns doch in den Themenspeicher fürs Planning mitnehmen. Und das war halt auch noch der Zeitpunkt, wo ich dachte, das braucht jedes Team mal vor allem jetzt OKR macht, da lernst du dich so neu kennen. Und ich glaube, ich habe die nicht gedrückt, aber ich glaube, ich war schon sehr begeistert von der Idee und habe es deswegen vielleicht auch einmal zu viel einfach wieder angesprochen, obwohl sie es vielleicht gar nicht irgendwie mitnehmen wollten. Und sie haben dann es mitgenommen, weil es eben klein genug war. Also ich habe jetzt nicht, wie gesagt, überredet, aber ich war einfach, ich habe immer mal wieder gefragt danach, auch wenn sie es nicht aktiv angesprochen haben. Und dann wurde da tatsächlich ein Objective draus, was genauso auch war, hey, das ist ein bisschen kleiner, weil es eben eine Regelmäßigkeit hat, aber nicht viel Volumen, sage ich mal, hat. Und das war auch das Erste, was sie am Ende nicht mehr gemacht haben. Also das war dann das Erste, was halt bei Ressourcenproblem einfach gekillt wurde, weil es hieß, naja, jetzt haben wir uns zwar irgendwie mal 2 Stunden hingesetzt und haben einen Plan überlegt und die nächsten Key-Results wären halt das Abarbeiten dessen irgendwie gewesen, also auch 3-mal haben wir dies und das gemacht oder so und das war dann das Erste, was gekillt worden ist, weil es halt auch für niemanden Priorität hatte, außer für die kleine Johanna, die Pädagogik studiert hat und das als unfassbar wichtig empfunden hat und ich halte immer noch daran fest, dass ich glaube, es wäre zum richtigen Zeitpunkt wichtig gewesen. Das war aber nicht der Zeitpunkt und es war auch nicht mein Place, diese Entscheidung zu treffen. Deswegen, also
Ich glaube, also ich kann dir nicht ganz genau benennen, wo mir sowas schon mal passiert ist, aber ich weiß sehr klar, dass ich würde sagen, so nach 2-3 Jahre im Job als OKR-Coach fing ich an, neuen OKR-Coaches, die ich ausbilde, ganz klar zu sagen, unterschätzt nicht, wie sehr eure Meinung ernst genommen wird. Mhm. Wenn ihr einen Formulierungsvorschlag macht, dann denkt automatisch ein Team, obwohl sie inhaltlich viel besser sind, viel tiefer drin sind, dass es besser ist, was ihr vorgeschlagen habt, weil ihr seid der OKR-Coach. Und das, also selbst bei Formulierungen geht es in meiner Erfahrung total nach hinten los. Ja. Manchmal ist es auch ganz cool, manchmal macht es auch Leuten Spaß, wenn man ein bisschen was von der Arbeit sozusagen abnimmt, wenn das Team schon sehr viel diskutiert hat oder so und irgendwie mit der Formulierung nicht zufrieden ist und man dann als Coach eine ganz coole Formulierung reinbringt, kann auch mal gut sein. Aber in Summe würde ich behaupten, habe ich eine ähnliche Erfahrung oder zumindest eine ähnliche Erkenntnis gehabt. Mhm. Als OKR-Coach wird oder als Coach generell wird einem einfach sehr viel Glauben geschenkt. Und deswegen muss man schon vorsichtig sein ein bisschen, wo man zu sehr inhaltlich reingeht und wo nicht.
Ja. Und genau das ist der Grund, warum ich super ungerne Beispiele gebe.
Mhm, ja.
So, auch wenn jemand fragt, wie würdest du es denn machen?
Ja.
Anders?
ja.
Ja, einfach weil das super schnell einmal auch wieder auf die Füße fällt und Leute faul werden auch. Also gar nicht, weil sie faul sind, sondern weil sie halt sich sicherer fühlen und schneller fühlen, auch mit dem irgendwie effizienter, wenn sie das ja alles nach unserem Vorbild machen.
Ja.
Und das ist der Grund, warum ich zum Beispiel in Plannings immer wortwörtlich mitschreibe, was andere gerade sagen.
Exakt, dass man zumindest dann, wenn man was vorschlägt, das wirklich in den Worten, die vom Team schon gesagt wurden, sagt. Ja.
Oder den ersten Halbsatz mitschreibt und dann sagt, ach, wie würdet ihr das weiterformulieren? Und dann ich glaube, jedes Team, das mit mir plant, hat das wahrscheinlich schon 8-mal von mir gehört. So, das habt ihr gerade gesagt. Das mache ich auch wirklich immer, weil ich mir auch immer denke, ey, von mir soll das nicht kommen. Aber.
Ja. Und trotzdem, wenn man mit Johanna ein Planning gemacht hat, dann klingen Objectives einfach immer ultra geil danach. Aha. Und deswegen, also ich weiß, das sind die eigenen Worte, aber du hast eine sehr, sehr gute Art, die zusammenzuführen und den Gedanken aufzunehmen, den die Leute losgelassen haben.
Aha, jetzt werde ich rot.
Ja. Da dachte ich neulich wieder, als ich bei einem Team, was du coachst, Objectives gelesen habe, dachte, das hat Johanna all over.
Tja, die Träumerin.
War geil.
Schön, danke.
Ja. Jetzt, motivierend.
Jetzt fühle ich mich fast ein bisschen schlecht auf so ein wunderschönes Kompliment, den Schluss für die Folge
zu machen. Schön, dass ihr uns zugehört habt, wenn ihr bis hierhin gekommen seid.
Voll, aber Hanna, wie immer ja bei unseren Fragen, bei unserem Podcast gibt es ja eine Endfrage. Mhm. Die Endfrage ist ja normalerweise, glaubst du an eine Welt, in der jede und jeder gern zur Arbeit geht? Ich habe an dich die ein bisschen umgeleitet, weil hast du die schon mal beantwortet?
Ich kann nur sagen, ich arbeite hier genau dafür, also ja.
Nee, ich will es jetzt ehrlich hören, du, das hört ja auch keiner hier, kannst ruhig ehrlich sein. Glaubst du denn an eine Welt, in der jede und jeder gern zur Arbeit geht, durch OKR?
Ha. Wow, das hat mich gerade kalt erwischt. Lass mich sagen, nein. Nein, ich glaube tatsächlich nicht, dass jeder mit OKR glücklich werden kann. Ich glaube, dass es ganz, ganz viele Menschen gibt, die durch OKR bestimmte Potenziale, die sie mit sich rumtragen, ausleben können und deswegen viel glücklicher zur Arbeit gehen. Aber ich glaube, es gibt auch durchaus Leute, die einfach da überhaupt nichts Positives dran finden. Und das ist auch okay. Also, wenn ich das Gefühl habe, notorisch unterbezahlt zu sein und auf gar keinen Fall noch irgendeine Extraentscheidung treffen werde, sozusagen, dann wird OKR komplett nicht funktionieren und dann kann man der Person auch keinen Vorwurf machen. Nicht, dass sie dann wegen OKR schlechter gelaunt zur Arbeit geht. Aber OKR wird in dem Moment dann natürlich nicht der Heilsbringer sein.
So. Schön. Mega Antwort.
Wie wäre denn deine Antwort darauf?
Ich auch. Also ich glaube nicht, dass OKR das Mittel ist, aber ich glaube, dass Teile im OKR bei jeder Person helfen, den Job besser zu machen. Und also ich glaube, dass es keinen Teil gibt in OKR, der per se es schlechter macht, so wie du. Und ich glaube, dass wenn man das richtige Puzzleteil für die richtige Person und für das richtige Unternehmen findet, glaube ich ganz, ganz fest daran, dass jedes Stückchen dazu beiträgt, dass die Person ein Stückchen lieber zur Arbeit geht. Aber auch in Gänze würde ich sagen, nein, es ist nicht OKR, sondern es ist Bestandteile aus OKR und die müssen wir finden.
Sehr schön. Ja. Da. Okay. Ihr könnt euch jetzt für die bessere entscheiden. Schreibt uns gerne direkt auf LinkedIn.
Nein. Im Team aber auch immer gerne. Also wenn ihr großes Interesse habt, dann am besten zu zweit oder zu dritt mit unserer lieben Kollegin Rebecca. Das wäre auch mega.
Ja.
Genau. Und damit aber sind wir schon am Ende der heutigen Folge. Hanna, es war wunderschön und ich denke, wir haben noch ein bisschen was offen an Themen. Das heißt, ich glaube, wir kommen bestimmt nochmal zusammen in der Zukunft.
Das kann ich mir auch gut vorstellen.
Geil. Dann, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr hört in einer Woche von uns. Habt bis dahin eine wundervolle Woche. Lasst euch nicht ärgern. Und ja, Hanna, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Rest des Tages. Bis gleich in der Küche.
Ebenso, bis gleich.